Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek und heute haben wir so ein alle Jahre wieder Thema. Ja, die Weihnachtszeit hat angefangen, die Weihnachtsmärkte sind offen und alle Jahre wieder kriege ich dann so ein paar Fragen. Womit soll man Weihnachtskekse süßen? Wäre es besser, wenn die aus Vollkorn sind? Und da habe ich mir gedacht, wir machen heute ein Keks- und Plätzchen-Q&A, also alle Fragen, die ihr mir dazu geschickt habt. Und ich möchte gleich mal anfangen. Also erstens mal reden wir heute nicht darüber, wie viele Kekse du essen solltest oder wie du die Keksmenge reduzierst oder vermeidest. Dazu habe ich aber ein paar sehr gute Tipps für euch in einem E-Book, das heißt Feiertage ohne extra Speck. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Das E-Book ist kostenlos. Für unsere Mitglieder haben wir einen ganzen Minikurs, der den gleichen Titel hat, auch Feiertage ohne extra Speck, aber das hat, der hat, glaube ich, 9 Videos. Der ist inklusive im Faustformel 3S-Programm, verlinken wir euch auch. Also holt euch zumindest einmal das E-Book. Heute reden wir über, was wäre besser, wie soll man Weihnachtskekse oder Plätzchen, ich sage immer Kekse, liebe deutschen Freunde, in Österreich sind Weihnachts Plätzchen, Kekse. Und ich weiß, in Deutschland ist es irgendwie umgedreht. Bei euch wären es jetzt die Plätzchen, glaube ich. Kekse. Ein wichtiges Thema, das manchmal übersehen wird, aber vielleicht der ein oder andere von euch quasi im Auge hat, ist Zimt. Und Zimt, ich liebe Zimt. Also Zimt ist das Tollste. Bei mir gibt es Süßigkeiten an 2 Kriterien. Sie schmecken nach Zimt oder sie schmecken nach Schokolade. Und ungefähr alles andere interessiert mich schon nicht mehr. Und am besten sind Lebkuchen mit Schokoladeüberzug, weil die verbinden einfach alles miteinander. Aber Zimt kann auch recht problematisch sein. Und zwar gibt es grundsätzlich 2 verschiedene Sorten von Zimt. Der eine davon enthält einen Stoff, das heißt Kumarin. Und dieses Kumarin ist überraschend giftig. Und der andere Zimt, der harmlose Zimt, der enthält auch kleine Spuren davon, aber ganz kleine. Das ist so wie der andere enthält 1000 bis 2000 Mal mehr davon. Ja, also wirklich viel, viel, viel giftiger. Der eine Zimt, der giftige Zimt, ist der sogenannte Cassia-Zimt. Und der Cassia-Zimt, das ist der, den wir eigentlich meistens sehen und den du auf Fotos hast. Wenn du eine Zimtstange googelst, dann findest du den. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber, und vor allem die, die nur zuhören, sehen natürlich nichts. Euch werden wir Fotos verlinken. Wir können in den Shownotes, die nur aus Text bestehen, jetzt auch unter dem Video oder unter dem Podcast kein Foto einfügen. Aber da ist ein Link zu den Shownotes auf unserem Blog und da machen wir euch 2 Fotos rein, dass ihr es genauer sehen könnt. Aber die, die es jetzt am Video sehen, können vielleicht reinzoomen. Das ist dieser normale Cassia-Zimt. Und der Cassia-Zimt, das ist eben eine, beides ist eine Rinde, aber es ist eine Rinde, die sehr viel dicker ist und es ist quasi ein aufgerolltes Rindenstück. Das ist eine Zimtstange, wie ihr sie kennt. Ich halte sie extra so, dass ihr das besser sehen könnt. Das ist jetzt irrsinnig spannend für die Leute, die nur zuhören. Und der andere, das ist jetzt der Ceylon-Zimt. Das ist, hat nichts mit dem Herstellungsland zu tun, sondern eher mit der, die Pflanze heißt so. Und der Ceylon-Zimt, der schaut innen, das ist auch eine Rinde, die ist auch aufgerollt, aber das ist ein bisschen gefüllt. Ja, also es ist wie eine, ich sage immer, wie eine Zigarre, kann man sich das vorstellen. Oder eben der Unterschied zwischen einer gefüllten Tulpe und einer nicht gefüllten Tulpe vielleicht. Also es ist eben, da ist drinnen gefüllt und aufgerollt wie eine Zigarre und das andere ist nur eine Rinde, die aufgerollt ist. Und daran erkennt man, wenn man die Zimtstange sieht, und sonst steht es auf der Packung drauf, ist es die Frage, okay, giftig, aber wie giftig ist dieses Zeug denn jetzt wirklich? Es ist jetzt so, dass der Cassia-Zimt schon ab relativ kleinen Mengen, also die Menge für einen Erwachsenen wäre ein gestrichener Teelöffel, also das ist für die meisten Leute eigentlich ein halber Teelöffel, pro Tag, wenn man das über längere Zeit konsumiert, dann ist man schon am Limit und drüber. Und bei Kindern, je nach Gewicht, natürlich sehr, sehr viel schneller. Also ein Kind mit 15 Kilo kann dann ein Viertel davon, das ist ein bisschen mehr als eine Messerspitze am Tag, vertragen maximal. Das ist jetzt allgemein übers Jahr gerechnet nicht so ein großes Problem, aber zu Weihnachten kommt das Thema wieder auf, weil wir eben gerade im Weihnachtsgebäck sehr viel mehr Zimt verwenden und auch Dinge kaufen, die sehr viel mehr Zimt enthalten. Und jetzt ist es so, dass wegen dieser Giftigkeit, wegen diesem Kumarin, gibt es in der EU Richtwerte, dass eben nur ein Maximum Kumaringehalt enthalten sein darf. Und es ist im Normalfall je nach Produkt 15 bis 20 Milligramm pro Kilo fertiges Produkt, das verkauft wird. Bei, zum Beispiel, es gibt ja auch Kaugummis mit Zimt, die habe ich früher gern gegessen. Die haben sehr viel weniger Kumarin drinnen, dürfen die nur enthalten. Und andere Sachen ein bisschen mehr. Fertige Müslis dürfen, glaube ich, 15 bis 20. Aber da hat man so den Schnitt. Und wenn man diese Menge hat, und er sagt, der Höchstwert ist 20 Milligramm pro Kilo fertiges Produkt, dann müsste ein Erwachsener davon ein halbes Kilo pro Tag essen. Also müsste es ein halbes Kilo Müsli oder ein halbes Kilo Zimtschnecken oder ein halbes Kilo von diesen Dingen essen, bevor das relevant wird. Und das schaffen die meisten nicht. Aber zu Weihnachten, für diese, das nennt man traditionelle, wie heißen sie das? Das nennen sie saisonales oder traditionelles Gebäck. Die dürfen erhöhte Grenzwerte enthalten, nämlich bis zu 50 Milligramm pro Kilo fertiges Produkt. Und das sind dann schon Mengen, wo wir die Grenze vom Kumarin relativ schnell erreichen können. Also das ist natürlich nur, wenn wir davon ausgehen, dass der Hersteller das Maximum an Kumarin da ausgereizt hat. Ja. Wenn, das heißt ja nicht, dass jeder Lebkuchen, den ich kaufe, 50 Milligramm Kumarin pro Kilo Produkt drinnen hat. Aber theoretisch, wenn da Cassia-Zimt in größeren Mengen verwendet wurde und wenn wir eben die da ans Limit gegangen sind von dem, was sie da reintun dürfen, dann wäre das drinnen. Und was bedeutet das jetzt für die Menge, die ein Mensch pro Tag in der Weihnachtszeit essen dürfte? Und das ist jetzt relativ gering. Es ist bei Erwachsenen wären es zum Beispiel 120 Gramm Lebkuchen pro Tag. Und wenn ihr euch anschaut, was ein Lebkuchen wiegt, die sind relativ schwer, finde ich oft, dann ist es nicht viel. Oder 120 Gramm Zimtsterne zum Beispiel wären es auch. Und bei Kindern, da geht man immer bei 15 Kilo aus. Ich weiß nicht, wie viele Kinder 15 Kilo wiegen, aber bei einem 15 Kilo Kind wären es 30 Gramm. Und das ist halt dann schon recht wenig. Da sagen, also diese Mediziner und so sagen, dass hin und wieder die Überschreitung wahrscheinlich völlig egal ist. Aber über mehrere Wochen jeden Tag oder also sehr oft an dieses Limit zu gehen, finden die problematisch. Und das Problematische dabei ist die Lebertoxizität. Also das ist giftig für die Leber. Und das ist das Problem, dass sie eben sagen, akut hin und wieder ein bisschen drüber ist kein Problem, aber über Wochen und der Advent ist lang und die Zimtsterne sind häufig, dann könnte das zum Problem werden, weil die Menge einfach sehr gering ist bei 30 Gramm. Ja, das sind wenige Kekse. Für mich ist es noch ein anderes Thema und das ist vor allem im eigenen Haushalt. Viele von euch haben gehört, dass Zimt helfen soll, den Blutzucker langfristig zu senken und besser für die Blutzuckersteuerung sein soll. Und ich habe mir extra angeschaut, ob die Studien eigentlich unterscheiden zwischen Cassia-Zimt und Ceylon-Zimt dabei und die meisten unterscheiden überhaupt nicht. Und da sagen sie einfach, Zimt hilft, ja. Aber wo sie es unterscheiden, hilft der Cassia-Zimt mehr als der Ceylon-Zimt, aber der Cassia-Zimt ist auch deutlich giftiger. Jetzt haben wir gesagt, das Maximum für einen Menschen, für einen Erwachsenen am Tag ist ungefähr 2 Gramm von diesem, ein gestrichener Teelöffel von Zimt pro Tag. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein mittlerer Zimt ist, es gibt viel giftigeren Zimt auch noch. Und das hat man relativ schnell im Müsli oder im Porridge jeden Tag drin. Also ich kenne viele Leute, die, weil sie es gehört haben, dass es gut für sie ist, eben einen Teelöffel Zimt unterrühren in ihr Müsli. Und grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn es der richtige wäre, also wenn es nicht Cassia ist. Ja, ich selbst zum Beispiel mache Zimtschnecken, ich liebe Zimtschnecken und für mein, das ist ein Rezept, da kommen so 15 bis 17 Zimtschnecken raus und da kommen 2 bis 3 Esslöffel Zimt rein. Also richtig viel Zimt, aber ich habe zu Hause nur Ceylon-Zimt. Und den mahle ich auch frisch und dann ist es eben total harmlos, dann ist es egal, wie viel Zimt man isst. Also das ist schon etwas, wie gesagt, ich finde die industriellen Produkte, die man kaufen kann, die sind wahrscheinlich wesentlich besser geprüft und vermutlich wesentlich harmloser. Auch da würde ich jetzt schauen, dass wenn ihr Zimtsternesser seid zu Hause, dass vielleicht kleinere Kinder nicht jeden Tag Zimtsterne essen, die ganze Weihnachtszeit hindurch und darum auch mal eine Pause eintritt. Aber das größere Problem, glaube ich, ist im eigenen Haushalt, weil wir da gern großzügig reinhauen. Und wie gesagt, der Cassia-Zimt, der und anfangs normale Zimt heutzutage leider, weil der überall verwendet wird, der ist eben der giftige und das ist der, den die meisten zu Hause haben. Den Ceylon-Zimt muss man sogar oft suchen. Woran würdet ihr jetzt erkennen, ob Ceylon oder Cassia-Zimt irgendwo drinnen ist? Ist ganz einfach, der Ceylon-Zimt ist teurer. Wenn da drin ist, steht es drauf. Und wenn nichts drauf steht, wenn nur Zimt steht, ist es Cassia. Also ich wäre sehr überrascht, wenn ich irgendeinen Fall finde, wo es umgedreht war, aber jeder andere ist immer, wenn sie nichts sagen, ist es Cassia, sonst schreiben sie es drauf, weil es teurer war. Und weil man mehr reintun muss, weil der Cassia-Zimt schmeckt viel schärfer, zimtiger. Der Ceylon-Zimt, der hat so, der schmeckt oft fast ein bisschen nach Orange, der hat so ganz andere Noten, der ist viel milder und gibt eben weniger von diesem Zimt-Kick, von diesem richtig scharfen. Und deswegen gibt man auch mehr rein und das ist natürlich auch teurer. Und vor allem seid ihr jetzt wahrscheinlich immer schon nur den Geschmack von Cassia-Zimt gewohnt, bei den anderen vermutlich noch nie geschmeckt habt. Und deswegen würde das für euch gar nicht so zimtig schmecken. Wie gesagt, ich finde, glaube ich, die gekauften Sachen, ja, man sollte in der Weihnachtszeit ein Auge drauf halten, sonst halte ich es für kein großes Problem, außer eben zu Hause, wenn ihr Zimt viel verwendet. Und da ist ein Rezept, und das habe ich mir heute nochmal rausgesucht, weil das erinnere ich mich, das, also wie ich, als ich jünger war, so als Teenager und später, da haben das immer wieder, wurde es herumgeschickt, die Nervenkekse der heiligen Hildegard. Und die Hildegard von Bingen, die hat halt das angeblich, dieses Rezept wird ihr zugeschrieben. Ich persönlich glaube da nicht dran. Das ist von ihr, das erkläre ich gleich warum. Und es soll eben, es schmeckt gut und soll eben nervenberuhigend sein, wie auch immer. Und in diesem Rezept ist eine Gewürzmischung drin und es ist nicht das einzige Rezept, das ich so gefunden habe. Das habe ich auch in meiner Sammlung von vor 20, 30 Jahren exakt so drinnen. Dieses Rezept wird wirklich so weitergegeben. Und da sind drinnen für ungefähr, ich glaube, es waren 600, 700 Gramm Mehl insgesamt, also weiß nicht, was da rauskommt, 60 Kekse oder so, waren drinnen 45 Gramm Zimt, ein Teelöffel hat 4, 45 Gramm Zimt und 45 Gramm Muskatnuss. Also erstens ist es, glaube ich, schwierig, das zu essen. Und warum ich nicht glaube, dass dieses Rezept von der Hildegard von Bingen ist, Gewürze waren, als sie auf der Welt, also als sie gelebt hat, unfassbar teuer. Und dass da irgendjemand einfach so locker 45 Gramm Zimt und 45 Gramm Muskatnuss in irgendein Rezept einschmeißen kann, halte ich jetzt persönlich für ein Gerücht, aber ich bin keine Historikerin, belehrt mich eines Besseren, wenn ihr meint, dass das doch wirklich so gebacken wurde damals. In jedem Fall ist es so, dass wenn das Ceylon-Zimt ist, können wir über den Zimt reden. Wenn das Cassia-Zimt ist, sind wir sehr, sehr schnell am toxischen Bereich. Weil wir haben gesagt, täglich soll ein Erwachsener 2 Gramm Zimt essen. Hier sind 45 drinnen. Das heißt, ihr müsst jetzt euch die Portion Kekse, dieses Blechkekse, was da rauskommt, vielleicht kommen 2 raus, ich habe einmal gesehen, das waren nämlich 60 Kekse, haben sie gesagt, die 60 Kekse auf 3 Wochen aufteilen, überhaupt keinen anderen Zimt zu euch nehmen und dann wäre es eigentlich problematisch, weil ihr jeden Tag ans Limit gegangen seid, über 3 Wochen. Als erwachsener Kinder ist es nochmal was anderes und das halte ich eben, ich weiß nicht, ob diese Kekse essbar sind, ich habe sie nicht gebacken, aber wenn diese Kekse herumstehen und dann nimmt ein Kind 4, 5, 6, 7, 8 von diesen Keksen mal so nebenbei, kann es echt problematisch werden. Und zwar nicht nur wegen dem Zimt, sondern wegen der Muskatnuss. Ich liebe Muskatnuss. Ich hau die oft in Kartoffelpüree, es ist herrlich. Ganz viel Kürbis passt super dazu. Aber auch da ist es so, dass wenn man eben viel Muskatnuss essen würde, und da redet man so von einer halben Nuss, die man essen muss, dann können, oder eine ganze Nuss, vor allem aber einer ganzen Nuss, dann ist die auch giftig. Dann gibt's Vergiftungserscheinungen und da gibt's bei Studien war das ab 10 Gramm und einen Muskatnuss hat scheinbar ungefähr 9 Gramm, habe ich recherchiert. Ab 10 Gramm Muskatnuss war in einer Studie, hatten alle der Leute, die 10 Gramm eingenommen hatten, Vergiftungserscheinungen. Erwachsene. Alle Erwachsenen hatten Vergiftungserscheinungen. Ja, und es ist ab 5 Gramm, also sagt man ungefähr die Hälfte einer Muskatnuss, ist es schon gefährlich. In diesem Rezept sind drinnen 45 Gramm Muskatnuss. Das sind also angeblich, sind das jetzt eben 5 ganze Nüsse. Keine Ahnung. Aber 45 Gramm Muskatnuss bei 60 Keksen, da bist du sehr schnell dabei, dass wenn du eine normale Keksportion isst, dass du eigentlich zu viel Muskatnuss erwischt hast. Das ist es für die Erwachsenen, die haben Vergiftungserscheinungen, da gibt es Halluzinationen, die werden aggressiv, die werden wirklich, die landen in der Intensivstation, also da gibt es Notaufnahmeberichte darüber. Aber bei Kindern geht das natürlich wesentlich schneller, wegen einem kleineren Gewicht. Und ich habe einen Fall gefunden, da ist ein Kind gestorben nach 14 Gramm Muskatnuss. Und das isst man sehr selten, aber in dem Rezept wären genug drinnen. Also wenn man jetzt diese 60 Kekse macht und ein Kind würde versehentlich 20 von diesen 60 Keksen essen, dann wäre das, in diesem einen Fall war das die tödliche Menge. Also deswegen, wie gesagt, ich finde die gekauften nicht so das große Problem als das, was ihr so zu Hause macht, weil ihr das nicht wisst und eben da keine Richtlinien sind und kein Warnhinweis auf der Packung, dass man nicht zu viel pro Tag konsumieren sollte. Also wie gesagt, ich habe gesagt, erkennen tut es entweder, wenn ihr die ganzen findet, also die müsst ihr dann selber malen. Da sieht man, es schaut eine aus wie die Zigarre und das andere wie eine gerollte Rinde. Aber meistens verwendet man das Gemahlene und da steht es dann einfach drauf. Und die gibt es in jedem Supermarkt, da steht Zimt, Ceylon oder nur Zimt und nur Zimt ist Cassia. Und für zu Hause schaut, ob ihr umsteigen könnt. Dann ist vor allem, wenn ihr eben jemand seid, der Zimt gern überall drauf tut oder Zimtzucker zum Beispiel früher, Grießbrei, Haferbrei, solche Sachen, da kommt dann schon mal ein halber oder ganzer Teelöffel zusammen. Okay, nachdem wir jetzt die vielen schlechten Nachrichten hatten zum Zimt und den Giftstoffen in Keksen, eine der häufigsten Fragen, die ich kriege, womit soll ich meine Weihnachtskekse, meine Weihnachtsbäckerei süßen? Wäre es besser, Honig zu nehmen oder braunen Zucker oder Vollrohrzucker oder Kokosblütenzucker? Und ihr wisst, wir haben schon oft über Zucker und Süßungsmittel geredet und hier läuft es wieder aufs Gleiche raus. Es ist immer Zucker. Der braune Zucker hat ein bisschen Melasse drinnen, da mögen ein paar Mineralien drin versteckt sein. Das ist so wenig aufs Gewicht vom ganzen Zucker und von dem, was ihr essen sollt. Das ist Augenauswischerei. Ja. Vollrohrzucker ist das Gleiche. Kokosblütenzucker ist das Gleiche in teuer und mit Klimawandel, weil dann wird halt die Kokosblüte weit der Zucker weit hergekarrt. Das ist nicht ein besserer Zucker. Ich weiß, dass Leute sagen, wir essen gar keinen Zucker, wir essen nur noch Kokosblütenzucker. Sag ich, kann man machen? Gesundheitlich kein Unterschied. Ja. Auch Honig, ihr wisst, Honig ist dadurch, dass er flüssig ist, enthält er Wasser, deswegen ist natürlich nicht 100% vom Honig auch 100% Zucker. Aber da ist ja immer so ein bisschen, so ein halbes Prozent wirklich nützliche Stoffe drinnen. Und ich sage ja, der Honig ist deswegen gesünder. Also erstens mal, wenn ihr damit backt, wird er erhitzt und die Leute, die das Thema verstehen, sagen, wenn Honig erhitzt wird, ist er nicht mehr gesund. Also keine Ahnung, werden diese Stoffe scheinbar zerstört. Darüber hinaus ist es auch einfach nur Zucker. Also wir reden immer davon, es ist ein Keks, es ist eine Süßigkeit, es ist ein 80-20-Moment. Warum es in der Frage ja immer geht, ist, kann ich meine Kekse so backen, dass es egal ist, wie viele ich davon essen werde? Ja, dass ich davon nicht zunehme, dass sie nicht gesundheitlich schädig sind. Und da muss man sagen, nein, da gibt es keine großen Unterschiede. Über ein, zwei werde ich noch kurz reden, aber es gibt keine wahnsinnigen Unterschiede vom Gesundheitsfaktor, also eigentlich gar keine. Es wäre ein Unterschied, wenn ihr etwas, eine Süßigkeit herstellt, wo eine ganze Frucht drinnen ist. Also nicht ein Sirup, also ein Apfeldicksaft oder irgendwas, wo hinten Sirup oder Dicksaft steht. Das ist einfach purer Zucker, das könnt ihr vergessen. Also auch, aber wenn ihr zum Beispiel ganze getrocknete Marillen oder ganze getrocknete Pflaumen nimmt oder eben auch Datteln und die püriert ihr und die nehmt ihr zum Süßen, dann ist es schon für den Körper was anderes. Das heißt jetzt nicht, dass ihr riesige Mengen und endlos essen könnt, aber es ist für den Körper eindeutig was anderes und zählt nicht als zugesetzter Zucker. Aber nicht der Dattelsirup. Dattelsirup ist Sirup, das ist Zucker. Ja, also das ganze Ding. Ein Wort möchte ich noch verlieren. Also ich habe noch drei Süßungsmittel, zu denen ich noch was sagen möchte. Das einmal ist der Agavendicksaft, der aus mir unerfindlichen Gründen einen wahnsinnig guten Ruf hat. Und der Agavendicksaft ist besonders furchtbar. Weil normalerweise Zuckersirup ist halt Saccharose oder zumindest in halbwegs gleichen Teilen Fructose und Glucose, wie halt auch der weiße Zucker aus zur Hälfte aus Glucose und Fructose besteht. Aber nicht der Agavendicksaft. Und jetzt weiß man heutzutage, dass beim weißen Zucker Ja, die Glucose lässt den Blutzucker ansteigen, aber der eigentlich problematischere Teil vom Zucker ist die Fructose. Wir haben eine ganze Sendung, wir haben schon mal drüber geredet, dass wir gesagt haben, Fructose klingt so gesund, weil Fruchtzucker, die reine Süße der Frucht, das schreiben Sie uns gern drauf, wenn es reiner Fruchtzucker ist, die reine Süße der Frucht. Ist völlig wurscht, ob das die reine Süße der Frucht ist. Jeder Zucker kommt aus irgendeiner Frucht. Der normale Zucker kommt aus der Zuckerrübe. Der Gemüsezucker, der reine Zucker des Gemüses. Also Zucker ist immer Zucker. Aber die Fructose hat das Problem, die macht uns nicht satt. Die wird sofort in Fett umgewandelt und sorgt dafür, dass wir eigentlich mehr essen und mehr als Fett speichern. Und vor allem in der Leber. Und Fructose wird eigentlich so abgebaut, hat den gleichen Pfad wie Alkohol. Es ist quasi Fructose ist Alkohol ohne Schwips. Und deswegen ist Fructose ein besonderes Problem. Das ist eben eines der Probleme von zugesetztem Zucker. Und der Agavendicksaft, um auf den zurückzukommen, besteht zu 70-90% aus Fructose. Und deswegen, Fructose lässt den Blutzucker nicht ansteigen, weil das macht die Glucose, aber hat eben Leberfett, vermehrt in Fett umgewandelt, macht nicht satt, lässt nicht mehr essen, hat also viel mehr problematische Eigenschaften, als es normaler Zucker gehabt hätte. Nur zum Vergleich, ihr habt vielleicht schon mal gehört vom High Fructose Corn Syrup. Das ist das, was in Amerika der große Faktor sein soll, warum alle so viel zugenommen haben in den letzten 20, 30 Jahren. Weil sie dort High Fructose Corn Syrup verwenden, also einen Sirup aus Mais, der hochfruktosehältig ist. Und für mich war das immer so, naja, viel Fructose muss sein, 80%. Und das habe ich auch erst vor ein paar Jahren dann gelernt. High Fructose Corn Syrup hat meistens nur 55% Fructose zu 45% Glucose. Also High Fructose ist nur ein bisschen mehr als 50-50. 55%. Die Agave hat 70-90%. Ja, also das ist der High Fructose Agavensirup ist, also schlimmer als der High Fructose Corn Syrup. Ja, also von dem her, 80-20, hin und wieder darf man alles. Wenn ihr wo eingeladen seid und das ist mit Agavendicksaft gesüßt, macht kein Theater, das ist kein Riesendrama. Aber sonst ist es einer der wenigen, die ich aktiv vermeiden würde, wenn ich backe. Also wenn er sagt, mach es mit Agavendicksaft, dann denke ich mir, ja, dann nehme ich aber was anderes, weil dann habe ich wenigstens in dem Fall wirklich weniger schlimmen Zucker. Das andere, was viele verwenden, also wo ich auch Fragen kriege, ist Birkenzucker. Der klingt auch schon so natürlich. Birke, nur die Bäume. Alles grüne Blätter. Birkenzucker heißt chemisch Xylit. Und Xylit ist einer der Zuckeralkohole. Und da haben wir auch in den letzten 15 Jahren, also lang, haben wir gesagt, ja, Xylit ist gar keine schlechte Alternative. Er ist übrigens nicht kalorienfrei, sondern Xylit hat nur ungefähr ein Drittel weniger Kalorien und ein Drittel weniger Blutzuckerreaktion wie normalerweise Zucker. Also es ist schon noch kalorienhältig. Der Vorteil davon ist, dass man das Xylit, das verhält sich beim Backen wie Zucker. Also man kann einfach das wie Zucker verwenden, was gerade bei Keksen eine riesige Rolle spielt. Weil ihr könnt jetzt nicht Kekse, die Zucker brauchen, da Agavendicksaft rein tun, weil das verändert die Backeigenschaften und das Ganze, den Teig einfach. Und deswegen Xylit war da eine gute Alternative, deswegen erwähne ich es noch einmal. Und wir haben gesagt, ja, also es war immer selbstregulierend, wie wir das genannt haben, weil es ist leicht abführend und wenn man zu viel isst, kriegt man Durchfall. Und deswegen haben wir gesagt, ja, da hat man was Süßes, es schmeckt gut, es ist befriedigend und zu viel kann man eh nicht essen, weil blähend und abführend. Bis wir jetzt drauf gekommen sind, dass es leider thrombotisch ist. Das heißt, es erhöht, wenn man Xylit zu sich nimmt, erhöht es den Faktor der Blutgerinnung. Und das kann bei Leuten, die Risiko haben für Herzinfarkte und Hirnschläge, ein echtes Problem sein. Und deswegen ist es jetzt wieder etwas, wo ich sage, ich bin immer für 80-20, hin und wieder darf man alles. Aber dann nehmt halt gleich richtigen Zucker. Das Xylit macht hier keinen besonderen Vorteil in irgendeiner Form, dass euch das hilft. Und im Gegenteil, es könnte sogar schaden. Wir haben eine ganze Folge gemacht über Süßstoffe. Ich weiß nicht mehr, wann das war, so vor 6 Monaten oder so. Die verlinken wir euch in den Shownotes, falls ihr da reinhören wollt. Aber einen Süßstoff-Süßungsmittel möchte ich noch getrennt anführen. Und das ist die Mönchsfrucht oder Mönchsfruchtextrakt, also Monk's Fruit. Weil da habe ich von der Maren eine Frage gekriegt, die sagt, das soll doch der letzte der totale Hit sein. Was ist denn damit? Und da ist es so, dass die Mönchsfrucht an sich würde auch Fructose und Glucose enthalten, aber das Mönchsfruchtextrakt, das wir dann verwenden, da ist es dann nicht mehr drinnen. Und das sind sogenannte Mogroside, das muss ich mir auch immer aufschreiben, Mogroside drinnen. Und Mogroside sind gewisse Saponine, die extrem süß für uns schmecken, nämlich 200 bis 250 Mal so süß wie normaler Zucker. Aber im Darm sind sie präbiotisch, also sie helfen, füttern unser Mikrobiom. Sie können entzündungssenkend sein. Also das klingt alles sehr vielversprechend. Ja, und dieses Mönchsfruchtextrakt, nur das Extrakt ist jetzt auch in der EU zugelassen und gilt als sicher. Aber ich habe ein bisschen nachgeschaut, es gibt dann eine ganz interessante Studie dazu und da haben sie, das ist allerdings nur 24 Stunden, sie haben, glaube ich, gesunde Männer genommen und haben denen 4 verschiedene Süßstoffe gegeben. Also einmal haben sie ein Getränk gekriegt mit Zucker und eins davon war eben Mönchsfrucht und glaube Aspartam und ich glaube Xylit, aber ist egal. Mönchsfrucht und Zucker vergleichen wir jetzt hier. Und das haben die am Vormittag getrunken und dann haben sie einen 24-Stunden-Blutzuckermonitorgerät getragen, wo man eben mitmessen kann, was der Blutzucker macht. Und dann war es so, dass natürlich der Blutzucker nach dem Zuckergetränk mehr angestiegen ist als bei den anderen. Aber, und das ist das Spannende, und dann hat man die quasi in der Studie was essen lassen, zum Mittag essen lassen und überhaupt geschaut, was der Blutzucker so den restlichen Tag macht. Und die haben dann alle mit den Süßstoffen haben deutlich mehr gegessen beim Mittagessen als die, die Zucker getrunken haben. Also die haben die Kalorien so ein bisschen kompensiert. Und ganz spannend, der Blutzucker ist natürlich beim Zucker direkt nach dem Getränk mehr angestiegen als bei der Mönchsfrucht, weil da ist ja kein Zucker drin. Aber dann nach dem Mittagessen ist der Blutzucker mehr angestiegen, nachdem für die Gruppe, die Mönchsfrucht getrunken hatte vorher, als bei die, die in der Früh Zucker getrunken hatten. Wisst ihr, was ich meine? Also das war 3-4 Stunden vorher, dann haben die gewartet, dann haben sie Mittag gegessen und dann gibt es eine erwartete Blutzuckerreaktion für das Mittagessen, das sie essen. Und dann war die erhöht bei der Gruppe, also deutlich erhöht bei der Gruppe, die eben davor die Süßstoffe hatte. Nicht nur Mönchsfrucht, aber für Mönchsfrucht galt das dann auch. Und sie haben spontan mehr gegessen. Also im Endeffekt sagen sie, über 24 Stunden gab es keinen Unterschied in der Gesamtblutzuckeranstiegskurve, das heißt Area under the curve, also für den gesamten Blutzuckeranstieg über 24 Stunden war es kein Unterschied. Es war nur, wann es passiert, es war leicht anders. Und wie gesagt, die Kalorien hat es auch keinen großen Unterschied gemacht, weil man hat es kompensiert. Und das ist etwas, was man halt jetzt bei Süßstoffen doch immer mehr merkt. Und jetzt bin ich wieder dabei, dass ich sage, wenn es eh nichts bringt, warum tust du es rein? Und dann bin ich auch, das ist für mich ist Mönchsfrucht im Moment noch in der Kategorie Xylit. Und das heißt, ja, schaut super vielversprechend aus, aber wir wissen noch nicht wahnsinnig viel. Und ja, es stimmt, angeblich, glaube ich, ist es aus China. Ich glaube, es war China, wird irgendwie schon lang konsumiert, aber eben nicht das Extrakt, sondern die Frucht und alle diese Dinge. Und das ist ein Unterschied. Und deswegen, ich sehe die Vorteile noch nicht. Für mich gilt noch immer, es gibt leider keine Abkürzung beim Süßen. Es gibt für mich nichts, wo ich sage, es ist total wurscht, wenn es süß schmeckt und gesüßt ist. Haus rein, das ist dann harmlos, weil irgendwie hat es dann doch irgendwie immer wieder Konsequenzen. Und deswegen bin ich bei Mönchsfrucht noch immer, ja, also braucht man meiner Meinung nach nicht. Ich bin bei Mönchsfrucht noch immer bei, ich sehe nicht, wo ich das brauche, weil es scheint nicht wirklich positive Effekte zu haben. Vielleicht ist es entzündungssenkend und präbiotisch okay. Und ganz ehrlich, ich hätte gern nach 15 bis 20 Jahre Daten, bevor ich weiß, ob da nicht doch noch irgendwas Komisches auftaucht. Und das andere ist, wir kennen die Backeigenschaften nicht. Wir wissen gar nicht, dürfen wir das erhitzen? Darf da gebacken werden? Und es ist sehr schwierig, mit einem flüssigen Süßstoff überhaupt zu backen. Also für die Kekse ist es wahrscheinlich eh kein Riesenthema. Und allgemein sehe ich noch keinen Vorteil. Okay, zurück zu unseren Keksen. Wäre jetzt Vollkorn besser? Solltest du Vollkornkekse backen? Oder mit Dinkel? Und es ist natürlich so, Vollkorn enthält wesentlich mehr Nährstoffe, also Mikronährstoffe, Mineralien, Vitamine, wesentlich mehr Ballaststoffe als im ausgemahlenes Mehl. Aber wir sind wieder, es ist ein Keks, wir sind bei 80-20. Du isst davon nicht jeden Tag jetzt 300 Gramm, glaube ich halt zumindest. Ja. Also das ist jetzt nicht ein großer Teil der Ernährung. Und da bin ich immer, da gibt es einen Spruch von mir früher, der hieß, lasst mich mit den Dinkelkeksen in Ruhe. Und das ist deswegen, weil ich habe es vorher schon erwähnt, wenn ich was Süßes mag, dann muss es nach Schokolade oder Lebkuchen und Zimt schmecken, am besten als Kombination davon und aus. Mit allem anderen kannst du mich jagen. Und deswegen, für mich ist einfach ein Dinkelkeks oder ein Dinkelvollkornkeks nicht wahnsinnig befriedigend, wenn ich Schokolade will. Und mir geht es immer darum, wenn ihr was genießt oder euch eine Ausnahme gönnt, dann macht das bitte mit dem, was euch am allerbesten schmeckt. Ja, und es ist völlig egal, wie ungesund das jetzt sein mag, weil es geht um den Moment, wo ihr genießt und dann ist es wieder vorbei. Und wenn dann euch die Vollkornkekse viel, viel besser schmecken als die Nicht-Vollkornkekse, in Gottes Namen macht's Vollkornkekse. Und das Gleiche ist mit dem Dinkel. Ist es besser, mit Dinkel als mit Weizen zu backen? Erstens, nein, ist überhaupt kein Unterschied von der Gesundheit her. Es ist ganz egal, außer du verträgst Weizen nicht und deswegen du verträgst Dinkel besser. Du hast irgendeine spezielle Unverträglichkeit. Darüber kann man reden. Alles andere, es ist total egal, welches Getreide. Und es ist immer das Getreide selbst Vollkorn besser als nicht Vollkorn. Aber es ist ein Keks. Was mir gerade so einfällt, Haferflocken sind die Ausnahme. Haferflocken sind echt super. Aber deswegen, wenn ihr Haferflockenkekse gerne esst, ich mag die ganz gerne, dann ist es super. Aber esst in Gottes Namen die, die euch am besten schmecken, die der größte Genuss sind und einfach oder eure Tradition, wie auch immer. Ja? Und in der Menge, in der wir Kekse konsumieren oder konsumieren sollten, ist es alles Augenauswischerei, wie viele Vitamine und Mineralien und Ballaststoffe hier drinnen sind. Also gibt es gesunde Weihnachtskekse. Und die Sache ist die, wenn ich jetzt einen Keks mache und sage, es ist Vollkorn und ich hau kein Süßungsmittel rein und so, dann sind wir nahe dran, wo ich immer sage, ein Kuchen ohne Zucker ist Brot. Ja, also, und das sind wir auch so wie ein Keks ohne Zucker, sind wir beim Knäckebrot, weiß ich nicht. Es gibt schon, ihr könnt natürlich Süßigkeiten machen, nur aus Nüssen und getrockneten Früchten. Wir verlinken euch das Rezept zu den Energieriegeln oder Energiekugeln kann man daraus auch machen. Wir haben noch ein, zwei andere bei uns im Foodplan-App, zum Beispiel die Limettenriegel, das ist mit viel Limettensaft drinnen. Die schmecken total gut. Und wenn ihr sagt, ich hätte gern eine Süßigkeit, die ich jetzt jeden Tag im Advent essen kann, ohne dass ich jetzt jedes Mal dieses Zuckerproblem habe, dann ist das eine ganz gute Idee. Ja, weil da habt ihr eine süße Zwischenmahlzeit, wenn du das befriedigend findest. Wenn du sagst, so wie Saschas Dinkelkekse, ja, also, ich esse es halt, aber befriedigen tut es mich nicht und ich hätte einfach gern lieber ein ordentliches Stück Lebkuchen, dann macht's hin und wieder einfach ordentlichen Lebkuchen. Ja, also deswegen, für mich ist es so, ja, man kann Süßigkeiten machen, die okay schmecken und auch den Süßhunger vielleicht befriedigen, aber wenn es um den Adventsgenuss, die Tradition, diesen ganz genauen Geschmack von den Keksen und Plätzchen deiner Oma geht, dann werden wir halt mit dem Energieriegel, mit den Nüssen und den getrockneten Marillen nicht wahnsinnig weit kommen. Und da bin ich immer dafür, genieße es hin und wieder und den Rest lasst es weg. Ja? Aber für die Energieriegel wollen, wir verlinken sie in den Shownotes. Also was heißt das? In der Weihnachtszeit holt euch bitte unbedingt dieses E-Book. Da erklären wir es euch. Muss man sich einen Plan machen, damit man nicht einfach von jetzt bis 7. Januar durchgehend nur falsch isst. Es gibt eine Strategie für Feiertage ohne extra Speck, aber ohne, dass man deswegen zunehmen muss. Bei den Keksen gilt, es ist völlig wurscht, mit was die gesüßt sind. Es sind Kekse, esst sie nur hin und wieder. Es ist ein 80-20-Moment. Wenn ihr sie selber macht, macht sie mit genau dem, was euch am besten schmeckt. Das muss nicht brauner Zucker, Vollrohr, Kokosblüten oder was anderes sein. Wenn ihr die Wahl habt, bleibt weg vom Agavendicksaft. Und beim Zimt, schaut bitte, dass ihr Ceylon-Zimt kauft, wenn ihr größere Mengen davon verwendet oder esst. Ja, oder regelmäßig, weil es wirklich einen Unterschied macht. Und wie gesagt, diese Nervenkekse der Hildegard mit 45 Gramm Muskatnuss würde ich persönlich auch auslassen. Ja, Kekse sind ein Genussmittel und es gibt für mich jetzt dann doch keine Version, die ich machen kann, wo ich sage, wenn du sie so machst, kannst du essen, so viele du willst. Es macht keinen Unterschied. Es macht immer einen Unterschied, was wir essen. Aber Feiertage und Traditionen sind ganz wichtig, nicht nur für unsere Seele und unser Sozialleben, auch für unsere Gesundheit. Und deswegen bitte genießt eure Weihnachtszeit, ganz, ganz egal, was ihr macht, ohne schlechtes Gewissen. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem oder anderen Thema, schickt es mir an podcast@faustfaul.com. Oder kommentiert mir auf YouTube oder Spotify, da schaue ich mir alles an und dann schreibe ich mir eure Fragen raus für Folgenideen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann, baba. Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft im Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reserviere jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.